ARD. Talk mit Tees.
Dann war das immer so, dass ich dann zur Tür da reinkam, alle da saßen und ich Blicke bekommen habe, die Bände gesprochen haben von, hä, was passiert jetzt, wer ist das und sind wir jetzt falsch, sind wir im falschen Kurs oder verläuft die Frau sich hier gerade? Als Spielerin willst du ein Junge sein und da willst du eigentlich auch als Trainerin ein Trainer sein. Das ist einfach so. Du willst gar nicht auf Frauenfußball angesprochen werden, weil da bist du wie so stigmatisiert und es war eher negativ behaftet. Er hat mir nach Abpfiff erstmal die Leviten gelesen, mehr oder weniger. Da gibt es Fotos, da denkst du, ich hätte gespielt und er hätte mir gesagt, was ich da für eine Blöre gespielt hätte. Aber es war gut. Ich hatte eine ganz brenzlige Situation. Ich weiß noch, ich hatte auch ein Pressing-Thema, also ein Defensiv-Thema. Und hatte einen Kollegen dabei, der nicht daran interessiert war, dass meine Lehrprobe gut läuft. Unsere Spielerinnen wissen manchmal gar nicht, wie gut sie sind. Und deswegen sagen wir oft, habt Vertrauen in eure Füße.
Hallo, mein Name ist Christian Thies und ich spreche wahnsinnig gerne mit Menschen, die auf ihrem Gebiet leidenschaftlich sind. Und das ist bei meinem Gast in dieser Folge der Fall. Fritzi Kromp, die ist seit 20 Jahren Fußballtrainerin. Seit kurzem ist sie auch einer breiteren Masse bekannt, weil sie einen so unglaublich tollen Job als Expertin bei der Fußball-Europameisterschaft fürs Fernsehen gemacht hat. Da ist sie mir aufgefallen. Sie war die Expertin in der Runde neben Per Mertesacker und Christoph Kramer. Sie wirkte extrem freundlich, kompetent, hat eine tolle Ausstrahlung. Wir haben uns in Frankfurt getroffen. Da ist sie Cheftrainerin der U20 Frauen bei Eintracht Frankfurt. Vorher war sie viele Jahre beim DFB als Trainerin der U17-Nationalmannschaft der Frauen. 2022 wurde sie als hauptverantwortliche Trainerin Europameisterin. Gerüchteweise sollte sie auch mal neue Trainerin der Frauennationalmannschaft werden. Aber was ja noch nicht ist, das kann noch werden. Wie gesagt, wir haben uns in Frankfurt getroffen, haben beim Hessischen Rundfunk zusammen diese Begegnung aufgezeichnet. Sie steckte allerdings an dem Morgen wahnsinnig im Stau und es gab so gut wie keine Parkplätze rund um den HR. Und ich machte mir so ein kleines bisschen Sorgen, dass am Ende nicht genug Zeit übrig bleibt für unser vereinbartes Gespräch. Ich habe dann schon mal rund um den Hessischen Rundfunk einen Parkplatz gesucht und fand auch einen in der Nebenstraße. Den habe ich ihr dann geschickt per Foto. Hier der Standort, hier der Parkplatz. Und habe mich immer in der Nähe aufgehalten, um ihn notfalls zu verteidigen. Ich, der Fußgänger. Als sich dann abzeichnete, dass sie gleich da sein würde, da sagte ich dann, ich gehe schon mal hoch ins Studio und sag unserer Technikerin Bescheid, dass wir auch da sind, dass es nur ein bisschen später wird. Ich also hoch und kam dann wieder runter und rufe sie kurz an, hast den Parkplatz gefunden? Und sie sagte, ich war in der Straße, aber der Parkplatz war nicht mehr frei. Was mich jetzt wunderte, ich schaute danach und in der Tat, der Parkplatz, der die letzten 40 Minuten frei war, war in den letzten 5 Minuten dann doch noch belegt worden. Sie hat am Ende dann einen anderen gefunden und dann sind wir aber hoch und haben miteinander gesprochen. Und das Gespräch hat unglaublich Spaß gemacht. Es ist einfach schön, mit einer wirklich Fußballverrückten zu sprechen, die sich einen Traum erfüllt hat mit diesem Job. Freut mich, dass ihr sie auch ein bisschen kennenlernt jetzt.
Ein Podcast von SWR3.
Guten Morgen.
Hi, schönen guten Morgen.
Freue mich auch. Seit 20 Jahren Fußballtrainerin. Sind genau 20, oder? Hast du 20-Jähriges gehabt dieses Jahr?
Ja, jetzt wo du es sagst, muss ich mal ganz kurz drüber nachdenken. Aber es ist 2004 im Sommer gewesen, da ging es los. Und der Sommer war ist ja jetzt, gell? Deswegen ja, 20 Jahre sind es jetzt ganz genau, stimmt.
Also dein halbes Leben tatsächlich, ne? War, ja. 39 jetzt oder schon die 40?
Nein, noch nicht. Noch 39, noch ein paar Monate.
Kommt noch später. Du warst 4 Jahre lang auch Nationaltrainerin der deutschen U17-Frauen. Ihr seid Europameister geworden und seit einem Jahr bist du Cheftrainerin der U20-Frauenmannschaft von Eintracht Frankfurt. Und es war ein heißes Wochenende. Du hattest gestern noch einen Sonnenstich.
Ja, ich muss sagen, ich habe gelitten. Fast so viel wie meine Spielerin. Es war unfassbar heiß. Und ich bin heute immer noch ein bisschen sonnenempfindlich, aber alles gut. Reden kann ich, glaube ich, ganz gut heute.
Bei euch ist alles so ausgefuchst und ausgeklügelt. Aber der Sonne ausgesetzt sein, da hat an dem Tag mal keiner dran gedacht, oder?
Ja, das ist leider echt ein Problem, muss man wirklich sagen. Wir stehen da oft kaum in der prallen Sonne, unsere Spielerinnen ja aber auch. Und die Zeiten, die Anstoßzeiten, muss man sagen, sind könnte man mal überdenken. Also wir haben 14 Uhr Anpfiff gehabt und das ist natürlich an so einem Wochenende, wenn es dann 34 Grad hat. Man darf ja nicht vergessen, man steht ja nicht um 14 Uhr auf dem Platz, man steht dann eigentlich um 12.30 Uhr auf dem Platz und macht ein Warm-up, macht laut auf und so weiter. Und man steht ja auch nicht nur bis 15.30 Uhr dann am Platz, sondern meistens bis, keine Ahnung, 16.30 Uhr. So. Das heißt, du bist da voll drin und dann natürlich die Anstrengung, die Anspannung. Also meine Spielerinnen hatten auch ganz schön zu kämpfen und wir Trainerinnen haben schon auch ganz schön gelitten draußen. Aber ja, so ist es leider.
Du brauchst die Steffen Baumgart Gedächtnismütze.
Richtig.
Die brauchst du. Die gibt's im HSV-Fanshop zu kaufen.
Okay, ich bräuchte ein anderes Logo drauf, aber eine Mütze würde tatsächlich helfen. Das sagt meine Mama auch immer. Und das, ab und zu schaffe ich es auch, aber bei dem Spiel ging es jetzt irgendwie nicht.
Ich glaube, er hat die 72 drauf. Ich weiß gar nicht, warum die 72.
Okay. Ja.
Als HSV-Fan müsste ich das eigentlich wissen, aber ich weiß das nicht. Ich weiß nur, dass die Mütze so schnell vergriffen war, weil alle sie wollen. Fritzi, Fußball verrückt. Seit jeher? Chefin, seit jeher?
Mal mehr, mal weniger. Aber nicht immer, ja. Aber schon grundsätzlich gerne, ja.
Okay. Was sind deine ersten euphorischen Erinnerungen an Fußball? Fußball sehen oder Fußball spielen?
Die ersten Erinnerungen sind, wenn ich ehrlich bin, schon meine eigenen Erfahrungen als ganz kleines Kind, dass ich es geliebt habe, Fußball zu spielen. Da habe ich ein paar Bilder im Kopf auch, die ich immer wieder auch, also wirkliche Fotos, die es gibt, wo ich als Bambini rumgesprungen bin, und da habe ich gefühlt auch noch ein paar Erinnerungen dran. Das weiß ich schon noch, wie ich mit den Jungs bei uns zu Hause im Dorf reingespielt habe, in der Halle und dann auch draußen. Und da muss ich sagen, so die erste richtige große Fußballerinnerung habe ich an die WM 90. Da war ich gerade mal 5 Jahre alt, aber meine Eltern haben uns, mich und meine Geschwister da irgendwie, weiß ich noch, das war spät abends, irgendwie nochmal länger wach gelassen und wir durften das mit anschauen, das Finale.
Das Finale dann?
Und das werde ich natürlich nie vergessen, das war schon was ganz Besonderes, auch wenn ich noch sehr jung war. Das habe ich schon realisiert, dass wir da Weltmeister wurden und was ganz Besonderes passiert ist.
Wo habt ihr das geguckt?
Zu Hause im Wohnzimmer.
Und die Chefin, wann warst du zum ersten Mal Chefin?
Gute Frage. Also ich habe schon immer gern Verantwortung übernommen, das schon, und das auch in frühen Jahren. Also das schon in der Grundschule war ich schon immer gern Klassensprecherin. Ich war in allen 13 Schuljahren Klassensprecherin.
Du bist der Klassensprechertyp.
Ja, ich bin scheinbar echt der Klassensprechertyp. Ich habe mich eigentlich nie drum gerissen, aber fand es dann auch nicht so verkehrt. Ich wollte jetzt nie Schulsprecher werden, die Stufe, das war mir zu viel Aufwand, da habe ich mich nie drum bemüht. Aber so für die Klasse und so für die Gemeinschaft, das habe ich schon immer gern gemacht, für mich und andere Verantwortung zu übernehmen. Ja, und dann war ich eigentlich klar war ich auch mal so ein bisschen der Captain-Typ. Ich habe auch beim Tennis gespielt, da ist auch so ein Spielführer gebraucht und so Sachen. Aber so richtig Chef hat es noch richtig lang gedauert, bis ich irgendwo mal irgendwie wurde. Ich war dann viel Co-Trainerin, habe überall als zweite Assistenztrainerin über die Schulter geschaut. Und es war auch gut so und es war toll.
Ja, klar.
Und dann parallel durfte ich irgendwann mal eine U12, U13 Mädels als Cheftrainerin übernehmen. Das war natürlich sehr aufregend, da war ich dann irgendwie Anfang 20. Mhm. Genau, und so hat sich das alles entwickelt.
Hast du Geschwister?
Ja, 2.
Bruder dabei?
Einen älteren Bruder und eine jüngere Schwester.
Ich liebe ja den Moment, wenn Fußballerinnen von diesem einen Augenblick erzählen, wo klar wurde, ich bin besser als die Jungs. Vor allem auch, ich bin besser als mein Bruder. Ich weiß, Julia Gwynn hat neulich wirklich erst erzählt, dass ihr Bruder war wahnsinnig eifersüchtig. Also es gab wirklich Spannung in der Familie, weil irgendwann klar war, sie ist besser als er. Das hat er nicht so gut verknust. Was hast du für kleine Momente da erlebt? Ist ja auch ein kleiner Triumph dann, ne?
Ja, ähnlich irgendwie, ja. Das ist irgendwie, das verfolgt uns alle. Da haben wir doch viele Parallelen oder häufig so, ja. Ich habe auch einen älteren Bruder, der ist ja auch sogar 3 Jahre älter und war natürlich viel kräftiger und stärker und schneller und größer als ich. Und natürlich haben wir oft Fußball gespielt und er war schon natürlich besser, weil er stärker war. Und aber ihm hat es auch noch nicht so wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich glaube, es war schon auch nicht ganz so einfach für ihn zu merken, dass die Schwester dann irgendwie auch oft früh gewählt wurde, manchmal vielleicht sogar früher als er in so Teams. Er hat dann sich auf andere Sportarten konzentriert. Er hat gar nicht so richtig Fußball gespielt dann. Und weiß nicht, ob es ein Grund war, dass ich eben da ein bisschen talentierter war oder ob er wirklich gar keinen Spaß so daran hatte. Aber ja, den Moment gab es schon auch. Also war schon viel Eifersucht mit dabei, ja.
Und du hast vermutlich auch bei den Jungs da mitgespielt,
klar,
auch im Verein.
Ja,
du warst bei den Jungs dabei.
Ja, ja,
klar. Das geht auch, ne? Bis wann geht das eigentlich? Wann muss das getrennt werden?
Ja, zum Glück geht es relativ lang, weil das macht ja auch total viel Sinn, weil meistens gibt es halt irgendwie nur die Jungs-Teams und mittlerweile ist es normal, dass da mehrere Mädels mit rumspringen. Und früher war es halt noch außergewöhnlicher, da war ich überall das einzige Mädchen, aber es hat mich nicht interessiert, weil ich wollte einfach Fußball spielen und habe mich eh gefühlt wie die Jungs und habe mich da wohl gefühlt. Und es ging damals bis zur U15. Und heute geht es eigentlich sogar einschließlich bis zur U19 mit Sondergenehmigung.
Du hast ja bis 18 Uhr gespielt, weil dich dann eine Verletzung für den Rest des Lebens kaltgestellt hat, was das aktive Kicken angeht. Ne? Du hast aber nie mit Frauen zusammengespielt. Du hast nie in einer Frauenmannschaft gespielt, oder?
Doch, ich habe schon noch, ja. Doch,
ach, das gab's schon.
Gestern, ich musste dann mit 15 weg von den Jungs, schweren Herzens.
Mit 15 war das dann doch schon.
Genau, okay. Nee, dann bin ich erstmal zu den Mädels. Das war dann, gehst du direkt in der U17. Und nach der U17 gibt es bei den Juniorinnen, sagt man, eigentlich nichts mehr. Da kommen die Frauen direkt. Es gibt keine U19, also keine A-Jugend. Und deswegen war ich dann mit 16, 17 eigentlich schon bei den Frauen, ja.
Denn Alex Popp die hat mit großer Verachtung auf die Frauenmannschaften geguckt damals. Die musste auch irgendwann wechseln vom Jungsteam und dachte nur, was soll ich denn da? Die können doch alle nicht kicken. Also, ist so schön, wie offen sie heutzutage darüber spricht. Aber sie fand das entsetzlich.
Ja, kann man sich vorstellen. Ich meine, sie ist natürlich auch außergewöhnlich gut und unfassbare Qualitäten. Sie spielt ja eigentlich wie so auch robust und so stark und so hart wie ein Mann. Deswegen kann man sich direkt vorstellen. Ich weiß aber auch, bei mir war es auch eher so ein bisschen ein Schock so. Also einerseits war es voll schön, weil du mal mit Mädels zusammen Fußball gespielt hast und andererseits haben mir die Jungs direkt gefehlt. Also ich wollte auf gar keinen Fall weg von den Jungs und kann da alle nachempfinden, die ja solche Stories erzählen, dass sie sich dann den Pass gefälscht haben, die Haare abgeschnitten haben, damit sie bei den Jungs bleiben dürfen, weil die Regelung echt hart war, dass man da weg musste.
Ist ja wie im Film.
Wie im Film so ein bisschen. Und zum Glück ist es mittlerweile lockerer, weil es macht schon für Talente Sinn, dass sie möglichst lang bei den Jungs bleiben eben, weil sie da mehr gefordert werden, weil es einfach mehr Jungs gibt, die Fußball spielen und somit hast du es als Talent da einfach in der Masse auch leichter. Es macht einfach mehr Sinn. Ja.
Du hast Abi gemacht, dann hast du ein freiwilliges soziales Jahr gemacht beim Bayerischen Sportverband oder wie heißt der offiziell?
Fußballverband, genau.
Bayerischer Fußballverband. Kaum einer hat jemals sein freiwilliges soziales Jahr so gut genutzt wie du.
Ja, weiß gar nicht. Es war einfach so, dass ich nicht wusste, was ich nach dem Abi machen soll. Ich wusste, ich will studieren, aber ich wusste nicht genau was und wie es so ist. Du wirst in der Schule nicht so wirklich fürs Berufsleben und auch für die Studienzeit vorbereitet, fand ich zumindest. Habe mich natürlich auch nicht viel aktiv drum gekümmert, muss man auch fairerweise sagen. Ich wusste einfach gar nicht, was ich machen soll. Meine Eltern haben beide Jura studiert. Das war natürlich immer so im Raum, dass man Jura studieren kann und BWL und Medizin und so weiter. Die Klassiker wusste man, aber sonst wusste ich irgendwie gar nicht so genau, was es gibt. Ich wusste gar nicht ganz genau, was es mit Sport gibt, außer Lehramt und Sportwissenschaften. Und dachte mir, komm, jetzt mache ich vielleicht mal noch was Sinnvolles. Ich wollte eigentlich tatsächlich erst in den Krankenhäusern was richtig Sinnvolles machen und was im medizinischen Bereich arbeiten. Hab dann gemerkt, das ist über ein Jahr lang relativ monoton, weil man ohne Ausbildung wenig machen darf. Also wenig inhaltlich arbeiten darf. Da dachte ich mir, das könnten lange 12 Monate werden. Und dann gab es damals relativ neu diese Möglichkeit mit dem freiwilligen sozialen Jahr im Sport. Und das war natürlich toll. Weil
und du warst Fußball verrückt aber auch zu dem Zeitpunkt? Oder war
völlig.
Das eher im Hintergrund?
Nein, völlig Fußball verrückt.
Und welche Bettwäsche?
Das nicht. Aber ich
Was?
Bin VfB-Fan. Aber Bettwäsche hatte ich, glaube ich, nie. Das weiß gar nicht.
Welcher VfB? Stuttgart?
Ja.
Ah, warum?
Ja.
Du kommst ja gar nicht aus der Ecke. Du bist ja eher so in Bayern angesiedelt.
Ja, in Würzburg bin ich ja geboren. Ja, und genau, mein Patenonkel lebt in Stuttgart. Und der hat mich sehr früh, da war ich, weiß gar nicht, wann er mich das erste Mal mit ins Stadion genommen hat. Ich glaube, ich war irgendwie um die 10. Und es war so ein routinierter, alljährlicher Ausflug, dass wir mindestens einmal im Jahr zusammen ins Stadion sind. Und so kam die Liebe zu Stuttgart. Und die war natürlich damals unfassbar gut mit Bobic, Balakow und so weiter, Elber.
Das also magische Dreieck.
Genau, Kakao. Also da waren ja tolle Fußballer. Deswegen, ich war da hin und weg. Und das ist immer noch ein bisschen in mir drin. Also,
okay, das ist der VfB. So, also total fußballverrückt. Aber natürlich der Gedanke, etwas beruflich machen zu können mit Fußball, der ist natürlich total weit weg. Also
ganz
da kamst du auch gar nicht drauf.
Ja, ganz weit weg. Da muss man ehrlich sagen, der war eigentlich
logisch.
Fast noch 5 bis 10 Jahre weit weg. So, weil was für mich natürlich eine glückliche Fügung war, war die Connection zum Bayerischen Verband. Dort kam ja dann auch die schwere Verletzung bei einem Länderpokal in Duisburg, bei einem Sichtungsturnier im Trikot quasi vom BFV, von
warst
Bayern.
Warst du gut? Hast du auf sehr hohem Niveau gespielt?
Nein, auf ordentlichem Niveau. Also nicht auf dem allerhöchsten, aber auf einem ordentlichen Niveau. Ich war quasi eine bayerische Auswahlspielerin und habe den Länderpokal gespielt und habe mich da präsentiert für den DFB. Genau, wurde auch da immer wieder mal gesichtet, habe aber nie ein U-Länderspiel machen dürfen, war da einfach, war talentiert, aber jetzt auch nicht unfassbar talentiert. Da gab es einfach bessere, muss man fairerweise sagen. Und dann habe ich mich da schwer verletzt. Und da weiß ich noch, da hat der Verband sich ein bisschen mit verantwortlich gefühlt. Waren sie natürlich nicht, es war einfach eine Sportverletzung, aber halt im Trikot des BVs. Und dann sind wir ganz eng in Verbindung geblieben. Und sie haben mir dann eigentlich damals aktiv das FSJ angeboten, weil es eben einen Platz im großen BV gab, im Haus in München in der Brienner Straße. Und das war natürlich eine tolle Möglichkeit. Und da kam das irgendwie wie gerufen. Dann dachte ich mir, toll, das mache ich jetzt. Jetzt gehe ich ein Jahr nach München und lerne das ein bisschen kennen, das Arbeitsleben und kann mich währenddessen ein bisschen orientieren, wo soll es hingehen für mich. Ich wollte eigentlich wieder zurück nach Würzburg dort studieren, weil es ja eine tolle Stadt ist auch.
Ja.
Viele Freunde dort geblieben sind. Und ja, wie es dann oft so ist, kam alles anders.
Wir gucken mal, wie fußballverrückt du bist. Ich habe gerade gestern noch geblättert in dem ultimativen Bundesliga-Fan-Quiz von Sebastian Jacobi, einem der Jäger aus Gefragt gejagt. Du stehst ja abends auf dem Platz meistens, deswegen kannst du okay, mal gucken. Was ereignete sich in der Bundesliga-Geschichte bislang genau einmal? Eine Mannschaft kassiert mehr als 100 Tore in einer Saison. Der Torschützenkönig steigt mit seiner Mannschaft ab. Oder eine Mannschaft verliert sämtliche Auswärtsspiele einer Saison.
Wow. alles drei schwer vorstellbar, aber vermutlich schon passiert. Ich würde sagen, das zweite, Torschützenkönig, steigt ab. Das kommt mir irgendwie bekannt vor.
Die Geschichte wird zu schön, oder? Aber es ist die Mannschaft, die sämtliche Auswärtsspiele einer Saison verloren hat. Und es war 83-84. Warst du da schon auf der Welt?
Nein.
Noch nicht ganz? Okay. Gut, aber als Fußballverrückter weiß man auch, was vorher war.
Sollte man, ja.
Du weißt ja auch, dass Deutschland 54 Weltmeister war. Das wusstest du ja auch schon ganz früh. Es war der erste FC Nürnberg.
Oh, ja. Jedes Auswärtsspiel.
Jedes Auswärtsspiel verloren.
Da müsste man mal fragen, was sie da gemacht haben, wo sie da geschlafen haben oder wie das passieren konnte. Okay.
Ich weiß nicht,
selbst
wie lange
in Fürth oder vor allem in Fürth verloren. Das ist natürlich
das ist die
bitterste Niederlage. Ja. Okay.
Schlechthin. Du hast einen Trainerlehrgang nach dem anderen gemacht. Vielleicht vorher noch dieser Moment, ich werde Trainerin tatsächlich. Das ist auch erstmal nur nebenbei natürlich. Aber Trainerin sein wollen. Erstmal, wenn wir ja spielen, dann ging das nicht mehr. Und wann war der Moment, als du wirklich empfunden hast, diese Lust, Trainerin zu sein?
Ja, das war ein Prozess, muss ich ehrlich sagen. Das war jetzt nicht so der Tag X, an dem es passiert ist und ich aufgewacht bin und mir dachte, und heute weiß ich werde Trainerin, sondern...
Denn Horst Rubesch warst du damals noch nicht begegnet.
Richtig.
Der könnte einen ja wirklich motivieren, dazu Trainerin zu werden, oder?
Das stimmt. Ich habe ihn zum Glück relativ früh in meiner, also was heißt früh, aber schon recht früh kennenlernen dürfen und bin froh um die Begegnung, weil er hat einen natürlich schon nochmal ganz besonders irgendwie motiviert und inspiriert und er ist schon ein besonderer Mensch so und er ist auch jemand, der sich da sofort verantwortlich fühlt und mit mir als junge Trainerin da hart ins Gericht gegangen ist, das weiß ich damals noch. Wir haben gegen Spanien ein EM-Finale verloren und er hat mir nach Abpfiff erstmal die Leviten gelesen, mehr oder weniger. Da gibt es Fotos, da denkst du, ich hätte gespielt und er hätte mir gesagt, was ich da für eine Blöre gespielt hätte. Aber es war gut, es war super, weil er hat ja seine Rolle total cool und ernst genommen.
Okay, was hat er gesagt?
Ja, dass wir total unterlegen waren in allen Bereichen. Das war aber auch so. Also man muss ja
und du, Moment, warst du hauptverantwortliche Trainerin? Du warst Assistenztrainerin.
Co-Trainerin, ja.
Du warst Co-Trainerin,
ja,
ne?
Ja, und man muss ja sagen, diese Spanier haben uns ja also schwindelig gespielt, die letzten 10 Jahre ja eigentlich, wenn man ehrlich ist. Also ich war beim DFB letztlich dann 10 Jahre in dieser U17-Altersstufe mit dabei, davon 4 Jahre als Cheftrainerin, 6 Jahre als Co-Trainerin und durfte bei 5 Europameisterschaften mit dabei sein. Und 5-mal standen wir im Finale und 5-mal gegen Spanien. Einmal haben wir es ganz glatt verloren, da war Horst eben danach eindringlich bei mir mit an der Linie gestanden. Da haben wir 2-0 verloren, da war gar keine Chance. Hätten es aber trotzdem nicht verlieren müssen und die anderen 4-mal haben wir gewonnen, jedes Mal im Elfmeterschießen. Niemals nie in der regulären Zeit, weil es auch ganz ehrlich nicht machbar war. Also es wäre völlig unverdient gewesen. Jedes Mal war es eigentlich glücklich, dass wir uns in dieses Elfmeterschießen gerettet haben und dann irgendwie gewonnen haben.
Und welche Funktion hatte Horst Rubesch damals, als er an der Seitenlinie stand?
Also damals ist er nach Litauen gereist, das weiß ich noch. Da war er... Er war gar nicht für die Frauen zuständig. Das ist ja schon, das ist schon eine Weile her, war 2018 oder 16, 17. Da war er, Sportdirektor, glaube ich, vom DFB insgesamt.
Okay, alles
in so einer
klar.
Übergeordneten Funktion.
Ja, ich verstehe.
Und das fand ich eben auch so klasse, weil ihn hat es interessiert, er ist einfach gekommen. Man muss sagen, zu uns ist selten jemand gekommen. Nicht mal unbedingt aus dem Frauenbereich.
Stimmt, wir reden hier nicht von der Frauennationalmannschaft, wir reden von einer U17.
Ja,
stimmt.
Genau, aber umso enttäuschender war es, fand ich damals, ich habe das schon beobachtet, dass kaum jemand auch aus dem DFB von den anderen Trainerkollegen und auch A-Nationalmannschaftstrainer, muss man leider so sagen, da ein Interesse gezeigt hat und zu uns mal zu einem EM-Finale gekommen wäre. Er hat es gemacht. Und das weiß ich noch, das fand ich total beeindruckend. Und er war am Tag vorher nochmal irgendwo anders bei den Jungs und hat sich das nicht nehmen lassen. Ist zu uns zum Frühstück gekommen und hat eine Ansprache gehalten. Also werde ich nie vergessen, das ist ein ganz besonderer Mann und ein besonderer Moment gewesen, ja.
Gut, aber wenn die Spanierinnen so überlegen sind, was gibt's denn dann zu meckern eigentlich? Also meckern klingt jetzt ein bisschen fies, er hat's ja wahrscheinlich ganz schön verpackt, denke ich mal. Aber was hat er doch genau gesagt?
Er hat auf jeden Fall gesagt, dass die uns in allen Belangen überlegen waren. Ja. Nicht nur technisch-taktisch, sondern halt auch individuell.
Ja, aber wenn sie es sind, was soll man denn machen? Was erwartet er von der Trainerin dann? Was hättest du im Nachhinein anders gemacht?
Ich glaube, es ging gar nicht so ganz genau darum, was wir jetzt groß hätten anders machen müssen. Es ging eher darum, wirklich vor dem Fachmann gesagt zu bekommen, dass wir da ganz weit weg sind und dass wir schnellstmöglich sehen müssen, dass wir das auch nach innen und außen transportiert bekommen, dass man die Mädels anders fördern muss, weil man gar keine Chance hat gegen die Spanier. Also das hat sich so ein bisschen durchgezogen und nicht umsonst sind die jetzt auch Weltmeister im Frauenbereich geworden. Das war eine Frage der Zeit. Ja.
Du hast deine ganzen Lehrgänge gemacht, deine Trainerscheine und dann aber auch wirklich diesen Schein Fußballlehrer. Klingt zu harmlos. Fußballlehrer ist das Höchste, was man erreichen kann und nur ganz wenige haben die Möglichkeit. Was waren die Voraussetzungen? Was war Teil der Eignungsprüfung? Denn du warst eine der wenigen Frauen, vermutlich. Immer, wie viele Frauen wart ihr in dem?
Zwei.
Zwei.
Hm.
Und wahrscheinlich 50, 60, 100 Männer.
Nee, das sind wenig Plätze, deswegen ist
Nein, also ich meine, die sich bewerben.
Die sich bewerben, ach so, ja.
Unter den Bewerberinnen.
Beworben haben sich sogar mehr Frauen, ich glaube noch ein, zwei weitere.
Okay, vier Frauen und?
Genau, und beworben, ja stimmt, beworben haben sich natürlich über 100 Männer, glaube ich. Mhm. Das wurde wirklich transparent gemacht, damals schon. 2010 war das, war ich bei der Eignungsprüfung. Und die haben in zwei Eignungsprüfungen, also in zwei Kursen, jeweils 3 Tage, die Leute wie so ein Assessment Center durchgescreent.
Ja.
Und da hieß es ja, 120 Leute, glaube ich, haben sich beworben und sie haben, glaube ich, dann davon 60 Leute eingeladen und das auf 2x30 quasi durchgescannt. Und ja, das war schon, also ich dachte auch am Anfang, es ist doch eine Ausbildung und ich bin da recht naiv rangegangen, muss ich sagen. Ich hatte ja parallel mein Sportwissenschaftsstudium. Ich dachte einfach mal, so ein Studium ist ja wahrscheinlich schon ein bisschen höherwertiger und dachte, das hängt ein bisschen höher. Hab dann aber gemerkt, in der Fußballwelt ist es quasi der ultimative Schein für alles und ein Studium ist eigentlich in der Fußballwelt gar nicht so relevant.
Und die Abi-Note, gibt es Numerus Clausus für den Fußballlehrer?
Natürlich auch nicht. Also auch das überhaupt gar nicht. Im Gegenteil, es gab, glaube ich, ganz wenig bildungstechnische Voraussetzungen. Also es war nicht vorausgesetzt, dass du ein Abitur haben musst, was natürlich auch in Ordnung ist.
Ja, klar.
Aber es war bunt gemischt, ja. Sowohl, also war sehr, sehr heterogen von den Leuten, die sich beworben haben.
Ja.
Aber natürlich waren welche dabei, die kanntest du eigentlich nur aus dem Fernsehen. Und es war schon, also diese 3 Tage, die waren schon sehr nachhaltig eindrucksvoll, weil es da 3 Tage schon voll zur Sache ging. Sowohl was die Teilnehmer untereinander betraf, als auch dann die Prüfung.
Es bleiben ja wirklich nur ganz wenige. 10 pro Jahr ungefähr? 10, 12
damals
pro Jahr?
Wir waren 25 im Kurs.
25
genau,
im Kurs, immerhin.
Davon 2 Frauen.
Von diesen ganzen Bewerbern.
Ja. Jetzt sind es weniger geworden. Jetzt haben sie es ein bisschen reduziert, aber wir waren 25, ja.
Was war das Härteste?
Bei der Prüfung?
Ja, und allein
bei der Eignungsprüfung?
Überhaupt zugelassen zu werden zu diesem Kurs ist eine ganz, ganz große Auszeichnung.
Ja.
Was war das Härteste in diesen 3 Tagen?
Also zum einen, man musste die ganzen Lehrproben der anderen Teilnehmer mitmachen, also musste die ganze Zeit schon auch Fußball spielen, den ganzen Tag eigentlich.
Okay.
Das war natürlich intensiv, weil du bist dann zwischendurch mal dran und hast vorher 8 Lehrproben mitgemacht und da waren ja die wildesten Sachen dabei von Umschaltverhalten und Pressing und so weiter und dann bist du mal kurz dran. Ich fand, am krassesten hängen geblieben ist mir die Erfahrung, wie die Männer, also die Teilnehmer, aufeinander reagiert haben und das ist schon... Ich hatte eine ganz brenzlige Situation. Ich weiß noch, ich hatte auch ein Pressing-Thema, also ein Defensiv-Thema.
Mhm.
Und hatte einen Kollegen dabei, der nicht daran interessiert war, dass meine Lehrprobe gut läuft. Offensichtlich. Also es war wirklich so ein bisschen ein Quertreiber und es war auch ein bekannterer. Und ich habe gemerkt, okay, wenn ich das jetzt über mich ergehen lasse, dann wird die Lehrprobe in die Hose gehen, weil es ist einfach, es funktioniert nicht, wenn er sich so verhält.
Ja, hat sich ein bisschen dumm angestellt.
Quasi kaputt, ja. Und ich meine.
Und was hast du gemacht?
Ja, in der Fußballsprache sagt man hat ihn rassiert. Ne? Also ich habe ihn einfach halt, ich habe angehalten und habe ihn angesprochen, aber ich habe gekämpft mit mir. Also gefühlt 10 Minuten lang, und waren wahrscheinlich hoffentlich nicht so lang, aber sehr, sehr lange mit mir gekämpft, ob ich es jetzt mache oder nicht. Aber ich dachte mir, wenn ich das jetzt nicht mache, dann kann ich sofort nach Hause fahren, weil dann ist es hier eine Katastrophe. Und es wird mir negativ ausgelegt. Also habe ich angehalten, ihn angesprochen und habe ihn gebeten, jetzt ordentlich mitzumachen, weil sonst funktioniert es hier nicht. Das, glaube ich, kam ganz gut an, aber im Nachhinein, das war schon, also es hat mir, also ist mir sehr, sehr schwer gefallen, aber gehört halt mit dazu. Das war so ein Moment und ein anderer Moment war dann in der Eignungsprüfung mit dem Psychologen und dem Chefausbilder. Hast du wie so ein Motivationsgespräch gehabt, du bist in den Raum gekommen, da war eine lange Tafel, da waren 10 Personen gesessen, davon eine Frau, das weiß ich noch, ist auch eine Psychologin gewesen, Babette Lobinger damals, und der Rest waren, genau, Psychologen, Ausbilder. Und die schauen dich alle an, haben alle deinen Lebenslauf vor sich liegen und schauen dich an. Und der Chefausbilder hat gesprochen, zwischendurch dann der Psychologe. Und das waren ganz, ganz merkwürdige Setup und ganz merkwürdige Fragen. Das ist bei mir hängen geblieben.
Wie zum Beispiel? Was wird man gefragt?
Also ganz ehrlich, die haben einen richtig so ein bisschen provoziert. Im Nachhinein haben sie erzählt, das war so ein bisschen ihre Marschroute, das war Absicht. Mhm. Sie haben zum Beispiel gefragt, Frau Gromp, wir lesen ja hier so, wer Sie sind. Haben Sie mal gesehen, wer hier sonst noch so ist? Was wollen Sie denn eigentlich hier? Sowas zum Beispiel.
Ja,
da schwitzt du natürlich, ne? Weil du denkst dir, okay, Freunde, ich kann euch jetzt sagen, was ich hier will. Ich kann euch auch fragen, wer ihr eigentlich seid. Oder ich kann versuchen, eine diplomatische, richtige, gute Antwort zu geben.
Und die lautete dann wie?
Lautete
dann langweilig und glatt?
Nein, eigentlich gar nicht, weil ich war schon ehrlich ein Stück weit, weil ich mir schon dachte, es ist doch eine Ausbildung. Also muss ich denn jetzt 20 Jahre Bundesliga gespielt haben oder schon auch trainiert haben, weil damals war Michael Wiesinger da, der war Zweitligatrainer in Ingolstadt. Frank Schmidt war damals noch nicht so bekannt, aber war auch eben schon in Heidenheim Regionalliga-Trainer, glaube ich. Also da waren schon ein paar bekannte Gesichter da, die schon auch als Trainer ihre Erfahrungen gemacht haben. Gistol und waren viele, die man schon kannte als Trainer auch. Und dann Weinzierl zum Beispiel war auch in Regionalliga-Trainer in Regensburg. Da habe ich gesagt, es kann doch nicht sein, dass das eine Voraussetzung ist. Es ist doch eine Ausbildung hier und ich will doch einfach nur ausgebildet werden. Ich kann jetzt noch 10 Jahre warten, vielleicht irgendwo Familie gründen und dann wird es nicht leichter und dann wiederkommen und vielleicht 10 Jahre schon Blödsinn unterrichten oder als Fußballtrainer arbeiten oder ihr lernt mir jetzt, wie es geht. Also
aber das ist cool, das ist selbstbewusst.
Ja, es war so ein schmaler Grat. Ich hatte den Eindruck, ich darf nicht zu selbstbewusst sein, weil sonst sagen sie, was glauben Sie eigentlich, wer sie ist? Und aber auch nicht jetzt total unterwürfig zu sagen, ja, Sie haben recht, darf ich hier, wo ist die Tür, kann ich gehen? So. Ja. Aber das ist mir irgendwie scheinbar gelungen, aber das ist ja auch super subjektiv, ne? Ob das dann gut ankommt oder nicht, aber scheinbar ist es angekommen.
Ich finde die Situation so toll. Da sind lauter gestandene Männer, haben schon Vereine trainiert, zweite Liga auch, ne?
Ja, zu dem Zeitpunkt, war zweite Liga.
Bei Ingolstadt, zweite Liga, ja. Und dann ist da aber eine junge Trainerin, die noch keine Profikarriere hinter sich hat. Und die soll aber bestehen gegen diese ganzen Haudegen. Das heißt, du hast ja auch etwas ganz Spezielles mitgebracht, was die auch gesehen haben, sodass du einen Platz bekommen hast bei dieser Ausbildung. Was war's? Was haben sie dir gesagt?
Sie haben mich das gefragt. Das war auch eine der Fragen, das werde ich auch nicht vergessen. Was konkret bringst du denn mit in diesen Kurs? Was kann denn der Rest davon profitieren, was du mit reinbringen kannst?
War Frauenfußball da schon ein Thema, dass du das Frauenfußball ein bisschen nach vorne bringen könntest? Wäre das ein Thema gewesen, das gepunktet hätte?
Ein bisschen, wobei ich ehrlich gesagt damals eher vermieden habe, zu Frauenfußball, du willst eigentlich wie vorher als Spielerin willst du ein Junge sein und da willst du eigentlich auch als Trainerin ein Trainer sein. Das ist einfach so. Du willst gar nicht auf Frauenfußball angesprochen werden, weil da bist du so in der Ecke, also fand ich immer so, das war dann, da bist du wie so stigmatisiert und das war eher negativ behaftet. Das war einfach so in der Fußballwelt. Das ist ja, muss man ja sagen, stellenweise schon immer noch so. Es hat sich viel getan jetzt in den letzten 10 Jahren, schon stellenweise immer noch so.
Gut, und du hast dann gesagt?
Ja, ich habe dann gesagt, dass ich halt jung bin, dass ich natürlich eine andere, ganz andere Perspektive habe und die mit einbringen kann, dass ich jetzt ein Sportwissenschaftsstudium so gut wie abgeschlossen habe. Ich war in den letzten Zügen, musste noch die Diplomarbeit schreiben, dass ich da viel mitbringen kann, dass ich im Trainerbereich, aber eben auch schon Erfahrung habe, dass ich jetzt, ich war damals 2010, war ich ja dann auch schon 6 Jahre Trainerin, da waren schon einige dabei, die sich beworben haben, die noch viel kürzer Trainer waren und hatte schon den Eindruck, dass ich da auch ein bisschen was an Erfahrung mitbringen kann und habe gehofft, dass sie das irgendwie so gut finden und dann habe ich gesagt, außerdem tut jede, also ist es ja gut, wenn die Gruppen auch heterogen sind und so, das habe ich damals schon aus Überzeugung gesagt, weil ich mich viel damit befasst habe. Und es war wohl dann irgendwo okay. Und es war aber nicht so, was viele Menschen immer denken, dass wir Frauen fixen Platz hatten, im Gegenteil. Also es gab Kurse nach mir ohne Frau, obwohl es Bewerbungen gab. Und es gab Kurse mal mit, glaube ich, 3 Frauen mal maximal. Aber bei uns haben sich ja auch mehrere beworben. Und letztlich wurden wir 2, also Verena Hagedorn, noch eine Verbandstrainerin. Und ich wurde mit zugelassen, ja.
Also Julia Nagelsmann hatte eine 1,0 am Ende. Was hattest du?
Gute Frage, ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, da war eine 2 auf jeden Fall davor. Ich muss sagen, es war nicht so wichtig. Ich war jetzt nicht außerordentlich gut, aber ich habe es bestanden. Es war irgendwie 2, weiß ich nicht mehr, irgendwas 3 oder 4 oder so. Irgend sowas muss es gewesen sein.
Und das alleine ist schon eine Sache, das überhaupt zu bestehen auch, ne? Also diesen Lehrgang.
Gut. Ja, es ist viel. Also es ist, was viele immer gar nicht so wissen, deswegen erkläre ich so ganz gerne, du hast so 5 Kernfächer. Du hast nur ein Kernfach ist Fußballlehre. Das fand ich natürlich das Spannendste. Und wenn es mir nachgegangen wäre, hätte ich am liebsten den ganzen Tag nur Fußballlehre gemacht, weil da ging es einfach um diese Trainerarbeit am Platz, Methodik, Didaktik. Du wurdest gespiegelt, du wurdest gefilmt, du wurdest auseinandergenommen, du hast Einheiten geleitet. So, das war Fußballlehre.
Also und das war relativ wenig sogar nur. Ein Fünftel.
Sehr, sehr wenig. Deswegen muss ich sagen, war ich bei ein paar Sachen auch ein bisschen... Ah, die waren schon zäh und ein bisschen gelangweilt und genervt, weil ich hatte ja im Studium auch irgendwie alles. Und dann haben immer alle gesagt, ja, dann weißt du es ja schon, ja. Aber wenn du halt ein Herzaufbau und alles wieder lernen musst, also, dann ist ja nicht so, dass du das auf Knopfdruck parat hast. Also du hattest noch Sportmedizin, du hattest noch Trainingslehre, du hattest noch Psychologie, Pädagogik und dann auch noch Regelkunde und Ernährungslehre. Also war relativ viel und viel außer Fußball, also andere Themen auch als Fußball. Deswegen war es schon sehr, sehr intensiv. Diese 11 Monate waren es am Ende, ja.
Du warst ja immer die junge Trainerin, ne? Bist du noch junge Trainerin? Jetzt eigentlich nicht mehr, oder? Nee. Ich meine, du bist seit 20 Jahren Trainerin und trotzdem warst du immer noch die junge Trainerin. Gut, manche Schauspieler sind auch nach 12 Jahren noch Nachwuchsschauspieler. Auch darüber wundern sie sich manchmal. Ja, ja. Okay, aber das Image ist weg mittlerweile, ne?
Denke ich auch, ja. Also ich fühle mich zumindest auch nicht mehr so. Also vor allem auch heute nicht, nach 2 Tage nach der Sonnenschlacht. Ich merke schon, alles gut, aber ich bin jetzt schon ein paar Jahre mit dabei und... Ja.
Wann gibt es die erste Trainerin in der 2. Fußball-Bundesliga der Männer?
Jetzt hoffentlich bald, wenn Sabrina mit dem FC Ingolstadt aufsteigt. Sie ist jetzt beim FC Ingolstadt, Sabrina Wittmann, Cheftrainerin in der 3. Liga, richtig? Ja, 3. Liga sind sie. Ja. Wollen ja aufsteigen, haben sie, glaube ich, auch ausgegeben als Ziel. Das wäre natürlich eine tolle Geschichte. Ich kenne sie und schätze sie sehr. ist eine tolle Trainerin. Aber ja, unabhängig von ihr, ich hoffe, sie wird nicht die Einzige, die Erste und Letzte bleiben. Ich hoffe, dass jetzt viele Vereine, Entscheidungsträger, die sind eigentlich die, ja, an die man ran muss, erkennen, dass es funktioniert, dass es durchaus funktionieren kann, dass es durchaus richtig gute Frauen auch gibt, die es sich lohnt, sich mit denen zu befassen, ja, und die vor allem eines, nämlich eine ganz andere Seite nochmal mit reinbringen können und durchaus auch viele Dinge nochmal ganz anders machen als die Männer, das durchaus nicht nur als Risiko und Mut sehen müssen, wenn du das als Entscheidungsträger siehst, dann durchziehst, sondern dass man auch sehen kann, das ist sogar Win-Win. Also ja, die Jungs, man sieht es ja bei Sabrina, es funktioniert richtig gut und meine Erfahrung war die gleiche.
Was machen Frauen anders als Männer? Also was hast du beobachtet bei euch Trainerinnen?
Ja, ich glaube grundsätzlich führen wir schon ein bisschen anders. Also es geht damit, glaube ich, los, dass einfach heterogene Führungsteams extrem wichtig sind und ja bekanntermaßen effizienter, erfolgreicher und ökonomischer arbeiten. Das ist ja kein Geheimnis, so das weiß man ja. Und deswegen ärgert es mich immer so ein bisschen, finde ich, dass das nur im Fußball noch nicht funktioniert. Also dass man das im Fußball noch nicht so anerkannt hat und dass man sich da fast ein bisschen dagegen verschließt, dass die Teams häufig sehr, sehr homogen sind. Und man redet ja nicht nur von dieser Cheftrainerposition, so ein Erst- oder Zweitligist, die haben mittlerweile einen Staff von teilweise 30 Leuten, einen Trainerstaff von teilweise 10 Leuten. Da gibt es Spezialtrainer, da gibt es Assistenztrainer, da gibt es aber auch im Analysebereich Trainer. Es sind alles 100% Männer. Also da gibt's, ich wüsste nicht, dass irgendwo noch jemand Co-Trainer oder im Analysebereich arbeitet, im Bundesliga-Bereich. Mhm. Und das stört mich so ein bisschen, dass man nicht mehr für den Bereich es öffnet, weil es eben ja sinnvoll ist, das kenne ich aus meiner eigenen Erfahrung, diese Führungsteams heterogen aufzustellen.
Ja.
Also wir können auch nicht nur mit Frauen arbeiten, das wäre auch eine Katastrophe, das würde man nie wollen. Also in allen Teams, in denen ich gearbeitet habe, ob es beim DFB war oder jetzt auch bei der Eintracht, wir achten eigentlich immer drauf, weil wir einfach wissen, dass es Sinn macht, dass wir heterogen aufgestellt sind. Und da geht es ja auch nicht nur um das Geschlecht, da geht es ja um viel, viel mehr. Da geht es um Perspektive, Erfahrung. Ja, zum Beispiel mit Julia Simic bin ich ja im Trainerin-Duo bei der Eintracht. Mhm. Sie war die langjährige Spielerin, die unfassbar viel Erfahrung als Spielerin gemacht hat auf internationaler Ebene. Ja. Nationalmannschaft gespielt hat, A-Nationalmannschaft, die jetzt seit ein paar Jahren auch eine hervorragende Trainerin ist und da auch ihre Lizenzen jetzt auch macht, aber eben diese Spielerin-Erfahrung mitbringt, die habe ich nicht. So, deswegen macht es total viel Sinn. Deswegen sind wir auch heterogen, auch wenn vielleicht welche von außen sagen, ja, schaut doch ähnlich aus und seid doch zwei Frauen, ist doch alles gleich. Nee, bei uns ist vieles überhaupt nicht gleich und das ist gut so.
Das ist gut so, so wie Gesellschaft Diversität braucht, weil wenn alle Zahnärzte wären, könnte uns keiner das Knie operieren.
Genau so ist es. Das ist sehr pragmatisch und einfach erklärt. Genauso ist es. Und genauso brauchen wir natürlich dann auch Männer im Team. Wir brauchen ältere, jüngere und so weiter. Und deswegen, da würde ich mir wünschen, dass das im Männerfußball auch Einklang hält und dass man da mal ein bisschen umdenkt. Ja.
Es ändert sich ja schon was. Ich weiß noch, der Satz damals von Katja Kraus, ehemals Torhüterin, die ja die erste Frau in einem Vorstand war, damals beim HSV, knapp 10 Jahre. Und ich sagte ja, es gab zwei Institutionen, die mit aller Kraft versuchen, gegen Frauen in Entscheidungspositionen zu wirken. Das ist die katholische Kirche und das ist der deutsche Fußball.
Genau, das Zitat kenne ich auch von ihr. Musste schmunzeln und musste sagen, ja, endlich sagt es mal jemand, weil es ist sehr viel Wahres dran, leider.
Wie verschaffst du dir Autorität? Du hast es nicht ganz so einfach wie jemand, der zum Beispiel Weltmeister war. Da gucken gleich alle sofort auf, haben mächtigen Respekt. Jemand, der das nicht auf seinem Zettel bisher hat, hat es natürlich erstmal so ein bisschen schwieriger. Wann hast du das gemerkt?
Ja, das spürt man schon.
Also gerade auch bei Männern zum Beispiel. Du hast ja auch Männer ausgebildet als Trainerin.
Genau, daran
musste
ich jetzt ehrlich gesagt auch direkt denken. Das war nämlich Woche für Woche so ein bisschen Kampf um Anerkennung, wie man sich vorstellen kann. Das waren immer Trainerausbildungskurse, die von Montag bis Freitag gingen und Montagmorgen 8.30 Uhr war Unterrichtsstart. Ja. Und die Teilnehmer wussten nicht bis dahin, wer sie ausbildet. Das war immer so geheim gehalten, weil man nicht wollte, dass die Teilnehmer dann sich ganz gezielt einem Ausbilder zuordnen. So, deswegen war das immer...
Und jeder hofft natürlich auf einen großen Star aus der Vergangenheit.
Genau.
Ne?
Und dann war das immer so, dass ich dann zur Tür da reinkam, alle da saßen und ich Blicke bekommen habe, die Bände gesprochen haben von, was passiert jetzt, wer ist das und sind wir jetzt falsch, sind wir im falschen Kurs oder verläuft die Frau sich hier gerade? Vor allem am Anfang so meiner Zeit. Ich war ja dann eine ganze Weile in dieser Rolle, mehrere Jahre. Ich glaube, am Ende waren es, glaube ich, 6 Jahre, war ich Trainerausbilderin. Dann hat es sich natürlich ein bisschen verändert. Dann hatte ich auch mit Sabine Loderer nochmal eine weitere weibliche Ausbilderin mit im Ausbilderteam oder im Verbandstrainerteam. Da hat sich ein bisschen rumgesprochen, dass da zwei Frauen ausbilden und dass die es gar nicht mal so schlecht machen. Okay. Dann war es sogar so, dass manche zu uns wollten, weil sie wussten, da passiert ein bisschen was oder wir machen es gar nicht so schlecht.
Waren es nur Blicke oder gab es auch ausgesprochene Sätze?
alles. Also es gab wirklich, da gab es wirklich alles. Also da war alles dabei. Und es war aber in der Regel, es war nie schlimm, aber es war schon ein Kampf. Also man muss sagen, es war ja eigentlich Woche für Woche ein Kampf. Und es war eigentlich immer der gleiche Ablauf. Du bist da reingekommen und alle haben erstmal geschaut. Dann hast du dich natürlich vorgestellt. Dann hat es natürlich geholfen, relativ schnell zu sagen, wie deine Ausbildung war. Und trotzdem haben die sich natürlich noch teilweise mit verschränkten Armen so zurückgelegt, die alles mögliche Leute, Kfz-Meister, weiß ich noch, ist dann einmal zu mir gekommen, Mitte, Ende der Woche und hat gesagt, also er muss sagen, er war so skeptisch, aber er muss sagen, jetzt so nach 2-3 Tagen, also Hut ab und gar nicht mal so schlecht, wie man in Bayern sagt, so, das ist ja das höchste Lob.
Ja, wie großzügig, aber gut, das war ein bayerischer Kfz-Meister, das wissen wir jetzt schon mal.
Genau, und ich dachte mir damals, ja, ich bin doch dafür ausgebildet, aber das ist ja in dem Moment egal, es ist ja auch gut gemeint und du wirst, man muss mal auch sagen, du wirst natürlich dann viel mehr gelobt. Also ich bin schon sehr viel gelobt worden, habe, glaube ich, jeden Freitag irgendwelche Blumen bekommen und habe ich schon immer ein bisschen geschämt, bei den Trainerkollegen vorbeizugehen. Ich wieder mit einem Strauß Blumen und wieder irgendwelchen Messis und Sekt und was weiß ich was. Das war mir dann fast schon immer ein bisschen peinlich, aber das war so das andere Extrem. Aber du musstest auch erstmal überzeugen. Du musstest jeden Tag eigentlich überzeugen. Und so, es war eigentlich immer so, am Montag bist du dann das erste Mal am Platz. Da wurde es dann besser. Du hast sowieso das Eis so ein bisschen brechen müssen. Und sobald du dann am Platz gelehrt hast und sie gemerkt hat, ah, die weiß ja wirklich, wovon sie spricht und wir können ja wirklich was von ihr lernen, dann wurde es besser. So ab Dienstag, Mittwoch wurde es immer besser.
Ja.
Und Donnerstag, Freitag haben sich alle immer nur noch gelobt. Also es war schon auch ein bisschen extrem. Du wolltest ja auch nicht kritisch beäugt werden und auch nicht gelobt werden. Du wolltest einfach nur deinen Job machen. Aber das war halt einfach so, ja.
Wie viel Kraft kostet das auch, wenn du dann so nach am Ende des Tages hinter deinem Steuerrad sitzt im Auto und nach Hause fährst oder worüber? Wie viel Kraft kostet das?
Sehr viel.
Ständig irgendwie sich beweisen zu müssen. Zu Unrecht ja auch, muss man sagen.
Ja, unfassbar viel, muss man schon sagen. Es war schon extrem intensiv, aber man hätte es ja natürlich auch ändern können. Also wenn es mir jetzt zu einseitig gewesen wäre oder auch wenn ich mich jetzt zu blöd behandelt gefühlt hätte, dann hätte ich es, glaube ich, verändert. Also man muss schon ehrlicherweise sagen, es gab nicht viel Alternativen für uns Frauen damals, zu der Zeit, vor 10 Jahren oder... Es gab nicht viel Alternativen. Du bist beim Verband, im Fußball hauptamtlich zu arbeiten. So. Weil selbst im Frauenfußball gab es zwar ein paar wenige hauptamtliche Stellen, aber die haben Männer gemacht. Und es gab eigentlich nur diesen Verband, muss man ehrlicherweise sagen. Die Landesverbände und der DFB, die Frauen angestellt haben im Fußball. Deswegen war es auch so ein bisschen alternativlos. Und ich muss schon sagen, der Job hat mir ja schon Spaß gemacht. Also den ganzen Tag über Fußball zu reden. Und ich hatte auch total viele nette Teilnehmer. Ein paar richtig gute Freundschaften sind entstanden, weil es wirklich ganz nette Leute auch waren. Und so bunt gemischt. Und es hat mir auch viel gegeben, aber es hat auch unfassbar viel Energie gekostet. Das auf jeden Fall. Du hast jeden Tag gewusst, was du getan hast. Du warst eigentlich fix und fertig. Soziales Leben hat sehr gelitten darunter, muss man auch klar sagen. Aber alles mal eine gewisse Zeit. Ich wusste, ich mache das keine 20 Jahre, weil ich so viel geben wollte, konnte, musste auch.
Ja.
Wusste ich, das geht jetzt mal ein paar Jahre und dann werde ich mich wieder verändern und dann hoffentlich ein paar Alternativen haben. Ja. Und so kam es dann irgendwie auch, ja.
Was gibt es eigentlich noch außer Fußball in deinem Leben?
Da kommt erstmal lang nichts. Als erstes fällt mir nur noch Kaffee ein vielleicht. Guter Kaffee. Nein, natürlich auch Familie und Freunde, aber ja. Fußball steht schon ganz, ganz oben. Meine Mama fragt mich manchmal, ob das ein bisschen sich mal irgendwann verändert, ob es meine Fußballleidenschaft mal ein bisschen nachlässt.
Und dafür ist ja zu spät.
Und ich muss sie immer wieder enttäuschen, wobei sie freut sich ja irgendwo auch und dass ich da was in meine Berufung gefunden habe. Aber sie in meiner Familie kann sich's keiner so richtig erklären, weil keiner diese Fußballverrücktheit hat. Und ich muss immer sagen, Mama, es wird eher noch mehr. Es wird einfach eher noch schlimmer und es wird sich vermutlich in diesem Leben nicht mehr ändern.
Psychologie ist ein ganz wichtiges Thema, auch als Trainerin. Du bist auch ein bisschen so spezialisiert darauf, also es ist zumindest ein Steckenpferd. Und wenn wir diesen einen besonderen Moment mal herausnehmen, es gab ja den EM-Titel 2022, es gab ein Spiel gegen Österreich, ihr lagt 0-2 zurück zur Halbzeit und zwischenzeitlich sogar auch mit 2 Spielerinnen weniger gespielt, trotzdem gewonnen am Ende. Was hast du in der Halbzeit gemacht?
Ja, also da ich direkt wieder Gänsehaut, wenn ich nur dran denke, das waren schon Momente fürs Leben, muss man ehrlich sagen, Erfahrungen fürs Leben, die uns auch mit den Spielerinnen und dem ganzen Team auf ewig Gefühl zusammenschweißen. Und das Wichtigste vorneweg, du bist als Trainer schon der Kopf irgendwo oder als Cheftrainer, aber ohne ein Team geht da gar nichts. Also weder ohne die Mannschaft und auch die Führungsspielerin, noch ohne dein Team, dein Trainerteam.
Ja.
Und beides war halt herausragend, muss man ehrlich sagen. Also wir hatten Spielerinnen am Platz, die in der Halbzeit aufgeben wollten, die fix und fertig waren. Also es haben bestimmt 5, 6 Mädels geheult. Das war auch nachvollziehbar, man hätte mitheulen können, weil man hat sich gefragt, was passiert heute hier? Also wie unfair kann irgendwie das alles oder wie gegen einen kann denn sowas laufen, wie das, was heute alles passiert? Du konntest es nicht glauben. Wir hatten ja noch eine Spielerin, die musste dann in der Kabine genäht werden an der Lippe und ohne Betäubung. Und also da haben sich Dinge abgespielt, das war schon unglaublich. Und ich muss auch sagen, ich habe immer wieder so hilfesuchende Blicke zu meinem Trainerteam gerichtet. Das war damals Julia Simic auch und Melanie Behringer, aber auch ein Torwarttrainer mit Jan Schröder und so. Das war so der enge Kreis. Wir haben uns da viel Kraft gegenseitig gegeben, haben gesagt, ja, es hilft alles nichts. Wir haben noch die Chance und wir müssen sie jetzt
also
davon
so ganz
überzeugen.
Leise oder wurde es laut?
Erstmal haben wir uns gesammelt, weil wir waren schon auch geschockt. Also wir Trainer sind dann erstmal zusammen, wir haben die Mädels in die Kabine gehen lassen und haben uns dann gesammelt und haben uns auch erstmal angeschaut, so, shit, was machen wir jetzt? Sollen wir jetzt heimfahren? Oder also irgendwie ist das, kann es ja so nicht gewesen sein. Und dann haben wir überlegt, okay, was machen wir? Und dann, wir haben eine Systemumstellung dann besprochen, haben Spielerinnenwechsel nochmal durchgeführt. Mhm. Nein, laut war es auf gar keinen Fall, aber wir haben sie natürlich schon, wir haben gemerkt, es braucht ganz viel Energie, dass wir sie davon überzeugen, dass es noch möglich ist.
Und wie habt ihr das gemacht? Wie überzeugt man eine Spielerin, die ganz am Boden ist? Mit was?
Also wir haben gesagt, es sind 45 Minuten gespielt. Es ist jetzt ungefähr alles gegen uns gelaufen, was gegen uns laufen kann. Aber wir haben die Qualität, auch mit ein oder zwei Spielerinnen weniger, noch zwei oder drei Tore zu schießen. Und zwar so und so. Und dann haben wir eben eine Systemumstellung vorgenommen und haben den Spielerinnen, glaub ich, recht glaubhaft versucht zu vermitteln, weshalb das jetzt gut ist und wie wir dadurch auch die Österreicher ein bisschen knacken und überrollen können. Mhm. Und du musst sie dann so packen und musst hoffen, dass der Funke überspringt. Und dann hatten wir ein, zwei ganz besondere Führungsspielerinnen, die eben dann auch sofort auf den Tisch gehauen haben und gesagt haben, und wir schaffen das. Und da hast du gemerkt, okay, die reißen die Mannschaft jetzt auch mit. Das hast du gebraucht, ne? Dass du da auch Spielerinnen oder verlängerte Arme, sagt man immer so, in der Mannschaft hast, die dich dann da unterstützen und die das dann mit pushen. Und also wir haben sie schon umgedreht, sagt man eigentlich. Also ja, sie sind in die Halbzeit total geknickt und fix und fertig und wollten, glaube ich, gar nicht mehr raus. Und aus der Halbzeit, ich weiß noch, wir waren damals 5 Minuten zu früh am Platz gestanden, weil wir alle so nervös und so, aber auch so gierig waren, dass endlich wieder losgeht. Ja. War ich ein Fehler von unserer Seite, weil wir haben auch dann die Zeit vergessen. Und dann standen die 5 Minuten und Österreich war noch gar nicht da. Und wir mussten warten, aber so heiß waren sie dann. Ne? Und so
da brauchst du wirklich viel Psychologie, wenn du einer Mannschaft, die 0-2 zurückliegt, sagst, jetzt wollen wir sie überrollen.
Ja, wir mussten. Wir wussten also, ja, wenn du heute unentschieden, hätte uns ja nicht gelangt. Wir mussten, es gab ja nichts anderes. Es gab ja keine Alternative. Wenn du unentschieden spielst oder verlierst, fährst du nicht zur Europameisterschaft. Und das war natürlich unser aller ganz großes Ziel. Und haben wir gesagt, es rentiert sich jetzt, 45 Minuten komplett nochmal drüber zu gehen.
Welchen Satz gibst du deinen Spielerinnen mit, bevor sie rausgehen aufs Spielfeld? Den sie vielleicht schon auch nicht mehr hören können. Was ist dein Motivationssatz?
Ich habe nicht den einen Satz. Also ich sage schon oft ähnliche Sachen, glaube ich. Aber es gibt nicht so den einen Satz, was ich gerne oft sage. Dadurch, dass ich im Nachwuchsbereich arbeite, mit so vielen tollen Talenten zusammenarbeiten darf, mit meinen Trainerkollegin, sind wir natürlich Trainerinnen, die viel Selbstvertrauen vermitteln wollen müssen, auch so, dass, weil unsere Spielerinnen wissen manchmal gar nicht, wie gut sie sind. Und deswegen sagen wir oft, habt Vertrauen in eure Füße.
Okay. Das ist nochmal ein schöner Satz. Ich war ein bisschen entsetzt, als ich die Doku 2006 gesehen habe und Jürgen Klinsmann auf sehr platte Art und Weise so ein bisschen Aggression geschürt hat. Jetzt gebt ihn eins auf die Fresse und so. Ich fand es erstaunlich, dass er sich hat filmen lassen dabei. Und das fand ich platt. Ich war überrascht. Mir wirkte das so platt. Jetzt mach mal komplett fertig, jetzt haut ihn voll eins in die Fresse.
Ja, das ist ein bisschen Fußball, gell? Aber ja, geht schon auch anders, muss man sagen, gell? Aber natürlich, ja, würde ich jetzt auch nicht behaupten wollen, dass man nie irgendwie auf die Schallplatte rausgeholt hat, aber das sollte nicht im Vordergrund stehen. Gerade im Nachwuchsbereich ist ja, geht es um andere Dinge. Also wir haben schon viele inhaltliche Themen, die wir den Spielerinnen versuchen zu vermitteln und sie auch, manchmal überfordern wir sie, glaube ich, auch ganz bewusst, was wir von ihnen verlangen, wie sie die Spieler machen, wie sie gewisse Dinge umsetzen. Und da setzen wir mehr den Fokus drauf.
Habt Vertrauen in eure Füße. Danke, dass wir einen kleinen Einblick bekommen haben in dein Leben als Trainerin bisher. Wir erleben dich natürlich auch regelmäßig im Fernsehen als Expertin. Ey, der Kramer, jetzt spielt ja keine Bundesliga mehr plötzlich. Der Christoph Kramer. Hast du auch nicht mitgerechnet, als ihr zusammen noch da im Studio saßt, oder? Als Experten.
Ja, doch, er hat so ein bisschen erzählt. Man hat schon ein bisschen mitbekommen. Man hat schon gemerkt, dass da ein bisschen was im Argen ist. Aber ja, wer weiß, was noch passiert. Aber ich wünsche es ihm. Also er ist ein toller Mensch und aber auch ein richtig guter Fußballer. Deswegen hoffe ich, dass sich sein Leben als Fußballer auch wieder in die richtige Bahn gelenkt wird. Ja.
Hör mal, danke für heute.
Danke
toi, toi, toi. Und jetzt gleich zum Training.
Ja, vielen Dank. Hat voll viel Spaß gemacht. Ja. Und heute ist unser trainingsfreier Tag. Deswegen genieße ich heute ein bisschen.
Du gehst gleich zum Training.
Wetter.
Ja, super. Einmal in der Woche muss man nicht trainiert werden.
Einmal die Woche muss der Ball ruhen, ja, so ist es.
Gut, bis
die
bald
Seele
wieder.
Auch. Danke auch, ja. Vielen Dank.
Talk mit Thies.
Die besten Sportlerinnen und Sportler der Welt beeindrucken uns.
Emotional hat es sich angefühlt wie ein Spiel um Leben und Tod.
Sie sind erfolgreich.
Ja! Ja! Ja!
Wir haben es geschafft!
Frodo, das ist so krass.
Und sie verändern die Welt?
Kann ich bitte das Mikro haben?
Das ist Didier Drogba, Starfußballer der Elfenbeinküste. Aber wusstet ihr auch, dass er die Menschen in seinem Land in Zeiten des Bürgerkriegs wieder näher zueinander geführt hat?
Ich wusste, dass wir viele Menschen zusammenbringen konnten. Viel mehr als Politiker.
Wir haben euch heute bewiesen, dass alle Ivorer zusammen leben und zusammen spielen können. Für dasselbe Ziel. Bitte, legt die Waffen nieder.
Und ihr kennt bestimmt Billie Jean King. Eine der besten Tennisspielerinnen der Welt, die für Gleichberechtigung von Frauen im Tennis-Profisport gekämpft hat. Neben und auf dem Court. Ihr vielleicht wichtigstes Match aber spielt sie gegen einen Mann. Gegen Bobby Riggs.
Ich schlage Billie Jean King vernichtend und werfe die Frauenrechtsbewegung nochmal um 20 Jahre zurück.
Es darf nicht passieren. Ich darf nicht verlieren, sonst...
Hier kommt Magic. Magic Johnson. Eine Basketball-Legende aus den USA. Und HIV-positiv.
I will now become a spokesman for the HIV virus, because I want people and young people to realize that they can practice safe sex.
Bevor er seine Diagnose mit der Welt geteilt hat, dachten viele Leute, sie würden niemanden kennen, der HIV hat. Aber jeder kennt Irvin Johnson. Und jetzt kennt jeder jemanden, der HIV hat.
Magic Johnson, Billie Jean King, Didier Drogba haben die Welt verändert. Aber wie genau haben sie das geschafft? Wie sind sie zu absoluten Ausnahmesportlerinnen und Sportlern geworden? Und was hat sie motiviert, nicht nur für Veränderungen in der Sportwelt zu kämpfen, sondern in der gesamten Gesellschaft? Ihre und noch weitere Geschichten hört ihr jetzt im neuen Sportschau-Podcast Changemakers – Wie SportlerInnen die Welt verändern. In der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
So fühlt sich also Revolution an.